Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo zusammen zur ersten Folge des Podcasts. Ich bin Nora Wager und Redakteurin bei den Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Und hier bei uns im Podcast gibt es ab jetzt jeden Freitag eine Folge mit Nachrichten aus unserer Stadt. In der ersten Folge sprechen wir über eine Traditionsbäckerei, die schließt, und die neuesten Entwicklungen in Sachen Terrorverdacht an der Langenstraße. Und wir haben auch noch Veranstaltungstipps fürs Wochenende im Gepäck. Aber vorher starten wir mit ein paar kurzen Nachrichten. E-Mobilität. Die Stadtwerke Castrop-Rauxel wollen 100 Ladesäulen für E-Autos bauen. Am Montag wurde die erste eingeweiht. Bisher gab es schon Ladesäulen am Ickerner Markt und in der Altstadt. Eine Änderung gilt aber seit Montag: Das Laden ist nicht mehr wie bisher kostenlos, sondern es muss bezahlt werden. Gezahlt werden kann mit App, PayPal oder Karte. Schule. Violetta Kreubaus hat am Dienstag ihren Abschied als Schulleiterin der Willy-Brandt-Gesamtschule gefeiert. 8,5 Jahre war sie an der Schule. Ihr Nachfolger ist Michael Krimpmann. Solarenergie. Im Bladenhorst könnte die erste Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. Also mit Solarpaneelen, die nicht einfach auf dem Dach liegen wie sonst, sondern auf einer freien Fläche, in diesem Fall einer Wiese. Auch ein Windrad soll auf der Fläche des Gestüts Forstwald gebaut werden. Die Planungen stehen allerdings noch am Anfang. Wenn ihr noch mehr zu den Themen erfahren wollt, dann ist das kein Problem. Ich verlinke euch die Artikel zu den Themen in den Shownotes. Und da findet ihr dann zum Beispiel auch ein Video, wie meine Kollegin Lydia Häuser bei der Einweihung der ersten Ladesäule dabei ist. Wie angekündigt, sprechen wir jetzt über die Schließung der Bäckerei Fieting in Ickern. Das war nämlich relativ überraschend. Mein Kollege Tobias Weckenbrock hat das Thema betreut. Tobi, was ist da passiert?
Ja, das ist eigentlich eine tragische Geschichte. Die Backstube Fieting ist in den 60er Jahren in Ickern gegründet worden und hat noch so im Jahr 2010 insgesamt 5 Geschäfte in Castrop-Rauxel gehabt. Und es war eines von 3 Handwerksbäckereiunternehmen, die jetzt zuletzt noch verblieben waren. Interessanterweise alle entlang der Ickerner Straße, also auf einem Raum von ungefähr 500 Metern. Und ja, jetzt Ende Januar hat der Bäckermeister Mietja Wolf, der da jetzt im Prinzip die Geschäfte führte seit 2019, hat gesagt, mir reicht's, ich kann nicht mehr, es rentiert sich nicht mehr. Ich stehe hier jede Nacht in der Backstube und verkaufe Brötchen zu Preisen, mit denen ich eigentlich die Kosten, die ich habe, gar nicht decken kann. Und er hat dann mittwochs für sich entschieden, er macht Schluss, hat donnerstags die Mitarbeiter informiert und am Samstag, Ende Januar, war dann der letzte Öffnungstag der Bäckerei. Und das ist wirklich eingeschlagen in Ickern. Da haben sich sogar die benachbarten Bäcker wie Aufenberg, die ja in Castrop-Rauxel auch eine große Bekanntheit haben, dann bedauernd geäußert, obwohl es ja eigentlich ein Wettbewerber ist.
Du hast gerade gesagt, das lohnt sich nicht mehr, das deckt sich nicht mehr mit den Kosten, aber das ist dann... Ja, das kann ja nicht so plötzlich gekommen sein, oder? Das muss ja schon länger irgendwie gekocht haben.
Ja, absolut. Ich habe inzwischen auch mit Thomas Fieting sprechen können. Das ist eigentlich derjenige, der diese Bäckerei jahrzehntelang ausgebaut und weitergeführt hat als Familienbetrieb und erst im Januar 2019 aufgrund gesundheitlicher Probleme entschieden hat, er gibt das weiter an den damals schon tätigen jungen Bäckermeister in seinem Laden. Und der hat mir gesagt, eigentlich war für ihn abzusehen, dass schon mit Beginn der Corona-Pandemie die Lage immer schwieriger wird. Die Backstube Fieting hat er mir erklärt, weil er Einblick auch in die Zahlen hat, vor allem darüber finanziert und auch getragen, dass sie sehr viel geliefert haben an Kioske, an Schulen, an Kitas, an alten Pflegeheime. Und Thomas Fieting hat mir gesagt, schon mit Beginn der Corona-Pandemie ist dieses Geschäft sehr, sehr stark eingebrochen, genauso wie dieses doch eher geringfügigen Ausmaßes Laufkundengeschäft da in der Backstube an der Ickerner Straße. Und dann, das war das größte Drama, kam eben der Kriegsausbruch in der Ukraine dazu, Anfang 2022, also jetzt vor einem Jahr. Dadurch, wissen wir alle, sind die Energiepreise extrem gestiegen, verdoppelt bis verdreifacht, sagen die Bäckereien. Und vor allem auch die Rohstoffpreise. Also so ein Bäcker, der kauft ja jede Menge Öl, jede Menge noch viel mehr Mehl. Er braucht Hefe, er braucht Zucker, er braucht Sahne und all diese und Butter. Und all diese Dinge sind ja auch für uns als Privatkunden im Supermarkt extrem teurer geworden. Und wenn man als Bäcker kauft man natürlich jetzt seine Butter nicht bei Aldi, sondern im Großhandel und da ist das Problem aber genau das Gleiche.
Ja, stimmt, das merkt man im Alltag auch. Aber das heißt ja, das Problem haben ja eigentlich alle Bäckereien. Wie steht es denn um die anderen Handwerksbetriebe, die wir noch haben?
Ja, interessanterweise haben sich die drei Ickerner Bäckereien ja schon im August zusammengeschlossen, um eine Aktion zu machen. Die hatte den Titel Licht aus und sollte sagen, wenn es so weitergeht, geht bei uns das Licht aus. Und genau das ist ja dann im Prinzip ein halbes Jahr später in der einen der drei Bäckereien dann auch passiert. Schon damals hat man darauf hingewiesen, dass man Hilfen braucht, dass man ansonsten die teuren Rohstoffpreise nicht decken kann durch die Verkaufspreise, denn das Problem geht ja weiter. Man könnte ja sagen, gut, wenn der sein Mehl halt für doppelt so teuer einkaufen muss und den Ofen, den er betreibt, für doppelt so viel Strom kosten, dann kann er einfach die Brötchen auch doppelt so teuer machen. Aber wir wissen alle, wenn die Brötchen in der Backstube Fieting nicht mehr 35, sondern 60, 70 Cent kosten, dann bleiben die Kunden weg, weil da ist das Portemonnaie auch dünner geworden. Und das muss man ja auch sagen, nebenan befindet sich dann ein Aldi oder ein anderer Discounter und da kriegt man an der Backtheke die Sachen, die eben nicht vor Ort produziert, sondern nur aufgebacken werden, für Spottpreise im Vergleich. Und dann ist der Wettbewerb ja nicht mehr zu bestreiten für einen Bäcker, das ist ja auch klar.
Das stimmt. Zum Abschluss vielleicht noch, wissen wir schon, wie es mit dem Haus, also mit dem Gebäude, mit der Filiale weitergeht?
Nein, überhaupt nicht. Also Thomas Fieting ist Inhaber dieser Immobilie. Das ist im Prinzip der Verkaufsraum, der ist an der Ickerner Straße, ein kleines Geschäftslokal dahinter, Produktionsräume und ein Innenhof, wo man eben auch Lieferfahrten dann bestreiten kann. Und der wurde eben auch jetzt sehr überrascht von dieser Entscheidung von Mitja Wolf, da direkt Schluss zu machen. Er hat ihn wohl noch gebeten, vielleicht noch ein oder zwei Monate weiter durchzuhalten und kennt jetzt auch genau die finanziellen Hintergründe da gerade nicht. Es ist also natürlich die Frage, gibt es ein anhängiges Insolvenzverfahren oder was hat jetzt konkret zu dieser spontanen Entscheidung geführt. Wie es dann mit der Immobilie weitergeht, ist wirklich vollkommen offen. Denn wir wissen ja auch, Geschäftslokale lassen sich jetzt auch nicht so easy vermarkten und füllen mit Leben, weil eben auch der Einzelhandel Probleme hat. Und die Ickerner Straße ist zwar belebt, da wird viel auch über Laufkundschaft gemacht und es gibt Parkstreifen und es fahren sehr viele Autos da lang. Also es ist schon ein Einkaufszentrum für den Stadtteil Ickern, immerhin den mit den meisten Einwohnern in ganz Kastrop-Rauxel. Aber trotzdem sehen wir, dass bei Seemann zum Beispiel gegenüber und so, dass das also in der Tat auch an der Ickerner Straße viele Leerstände gibt. Und wie soll man da jetzt ganz flott ein leerstehendes Ladenlokal weitervermieten? Also da weiß Thomas Fieting auch noch nicht, wie es weitergeht. Er sagt aber auch, es könnte auch ein Handwerker einziehen. Also man kann natürlich diese Backstube auch vollkommen anders nutzen. Und da ist jetzt der Vorteil dieser Immobilie, dass es eben einen Zugang vom Hof gibt, wo man also auch anliefern und abliefern kann.
Danke, Tobi. Wir bleiben an dem Thema dran und ich verlinke euch alle Texte, die wir rund um die Feeding-Schließung produziert haben, in den Shownotes.
Danke.
Und für unser zweites großes Thema ist heute Fabian Hollenhorst hier zur ersten Podcast-Folge, unser Redaktionsleiter, denn es geht um eine Sache, die uns jetzt ja schon ein bisschen länger beschäftigt, ziemlich genau seit Anfang des Jahres. Da gab es an der Langenstraße hier bei uns einen großen SEK-Einsatz und zwei Männer wurden festgenommen. Der Vorwurf, sie sollen einen islamistischen Terroranschlag mit Chemiewaffen geplant haben. Fabian, vielleicht gehen wir nochmal zurück zum Anfang des Ganzen, weil wir sprechen ja jetzt hier im Podcast zum ersten Mal drüber. Also bevor wir über die aktuelle Entwicklung sprechen, was ist da eigentlich passiert genau in der Langenstraße?
Ja, wie du schon gesagt hast, Nora, zwei Männer wurden im Stadtteil Habinghorst verhaftet. Es kam zu einem Großeinsatz der Polizei, es waren Spezialeinsatzkräfte vor Ort. Wir haben am 7. Januar am frühen Abend mitbekommen, dass sich viele Einsatzkräfte an der Feuerwache in Kastrop-Rauxel sammeln. Und wir sind hingefahren, denn das ist ja schon ungewöhnlich, dass etwa 150 Einsatzkräfte an einem Samstagabend in Kastrop-Rauxel vor Ort sind. Dort war die Situation eher unübersichtlich für uns. Wir wussten bis Mitternacht nicht genau, was passieren wird. Wir wussten nur, dass etwas passieren wird. Und dann wurden wir von der Polizei an die Lange Straße gebracht und dort konnten wir dann live miterleben, wie die beiden Personen, ein 32-jähriger und ein 25-jähriger Mann, verhaftet wurden.
Die beiden wurden ja dann in U-Haft genommen und seitdem sitzen die da. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Wenn man die Staatsanwaltschaft fragt, was sie denn zum Stand der Ermittlungen sagen möchte, dann bekommt man immer zu hören, nichts, zumindest jetzt noch nicht. Aber jetzt gab es ja doch eine Entwicklung diese Woche.
Genau, wir haben am Montag die Nachricht bekommen, dass der ältere der beiden Brüder, der auch in Castrop-Rauxel in Habinghorst an der Langen Straße wohnt, aus der Haft entlassen wurde. Das heißt, er sitzt nicht mehr in U-Haft und er ist aktuell auf freiem Fuß. Der jüngere der beiden Brüder, Jalal, ist auch vorbestraft im Jahr 2019, sitzt eigentlich noch eine Haftstrafe ab und sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Das hat auch der Haftüberprüfungstermin am Donnerstag ergeben.
Haftüberprüfungstermin ist jetzt ein recht sperriges Wort. Vielleicht mal eine kurze Erklärung für alle, die jetzt nicht so ganz im Juristenjargon drin sind. Es ist so, dass eine U-Haft kann angeordnet werden und dafür müssen ein paar Faktoren erfüllt sein. Zum Beispiel muss es einen dringenden Tatverdacht geben. Also man muss sich schon recht sicher sein, dass derjenige das auch wirklich gemacht hat. Das muss auch gerechtfertigt sein. Es wird jetzt keiner in Untersuchungshaft genommen, nur weil er auf einem fremden Blumenbeet rumgetrampelt ist. Und wenn eben die Anwälte eines Tatverdächtigen der Meinung sind, der sitzt da jetzt aber zu Unrecht, dann kann man so eine Überprüfung beantragen. Und bei der Überprüfung kam jetzt eben raus, nee, der ältere der beiden Iraner, der sitzt jetzt zu Unrecht in U-Haft. Das sieht die Staatsanwaltschaft anders, die hat schon Beschwerde eingelegt, die wollen, dass er wieder in U-Haft kommt. Fabian, wie sieht das bei dem jüngeren der beiden aus?
Der jüngere der beiden sitzt immer noch in U-Haft. Jalal wurde 2019 bereits verurteilt, weil er einen Ast von einer Brücke über der A45 geworfen hat.
Wie kann das denn sein, dass jemand, der einen Ast von einer Brücke wirft und dann zur Haft verurteilt wird, dass der jetzt frei dann an der Langstraße verhaftet wurde? Provokant gefragt.
Das ist eine sehr gute Frage. Jalal leidet nachweislich an Alkoholsucht und ist deswegen in einer bestimmten Klinik dafür beheimatet. Und am Wochenende hatte er Freigang, das heißt, er durfte offiziell seinen Bruder in Castrop-Rauxel an der Langstraße besuchen.
Diesen Übernachtungsstatus heißt das, den bekommt man nur, wenn man sich auch gut verhält. Also seine Ärzte haben ihm bescheinigt, ey, du machst Fortschritte und wir belohnen dich quasi mit diesem Übernachtungen bei deiner Familie, eben bei seinem Bruder. Und deswegen war es auch ja legal und rechtens, dass er an diesem Wochenende in Castrop-Rauxel gewesen ist. Ja, Fabian, wie geht's denn jetzt weiter? Also wir haben hier zwei Tatverdächtige, wir haben Ermittlungen, bei denen nicht so ganz klar ist, weil die Staatsanwaltschaft sich verständlicherweise auch bedeckt hält. Wie geht es jetzt weiter für die beiden Verdächtigen? Weil verdächtig sind sie ja beide immer noch, auch wenn der ältere der beiden mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist.
Ja, der Haftbefehl für Jalal wurde abgeändert. Deswegen sitzt er weiter in Untersuchungshaft. Und die Generalstaatsanwaltschaft legt Beschwerde gegen die Freilassung des älteren Bruders ein. Ich denke, dass auch in diesem Fall der Haftbefehl in diese Richtung abgeändert werden soll, dass die beiden Brüder wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ja in Haft sitzen werden weiterhin.
Danke Fabian, das ist der aktuellste Stand in Sachen Lange Straße in Castrop-Rauxel. Wir bleiben natürlich weiter an dem Thema dran und informieren euch, wenn es da etwas Neues gibt. Vor einigen Wochen haben wir eine Umfrage gestartet und mit der wollten wir rausfinden, was ihr euch eigentlich von so einem Podcast wünschen würdet und ihr habt fleißig teilgenommen. Und eine Sache, die dabei immer wieder kam, ist, dass ihr euch auch Veranstaltungstipps wünschen würdet. Und deswegen gibt es bei uns jetzt jede Woche diesen Blog mit Veranstaltungen fürs Wochenende. Vom 5. Februar bis zum 5. März gibt es eine Ausstellung des Kunstvereins Schollbrock. 17 Künstlerinnen und Künstler präsentieren einen Monat lang ihre Werke in der Bürgerhausgalerie in der Castroper Altstadt. Die Eröffnung ist am Sonntag um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Westfälischen Landestheater, also im WLT in Castrop-Rauxel, wird am Sonntag das Stück Warten auf den Bus gezeigt. Um 18 Uhr geht es los. Mehr Infos zum Stück und zum Kartenverkauf gibt es auf der Internetseite des WLT. Und auch am Sonntag findet in der Europahalle der Spielzeugmarkt statt. Da könnt ihr dann Modelleisenbahnen und Zubehör kaufen oder verkaufen. Der Eintritt kostet 5 Euro. Los geht's um 11 Uhr. Und damit sind wir auch schon fast am Ende der ersten Podcast-Folge angelangt. Alle Themen, über die wir gesprochen haben, findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Wir hören uns jetzt hier dann jede Woche und weil es unsere erste Folge ist, haben wir eine kleine Feedback-Umfrage gebaut. Wie gefällt euch der Podcast? Was könnten wir vielleicht noch verändern? Die findet ihr dann in den Shownotes ganz oben. Nehmt gerne teil, denn schließlich soll dieser Podcast euch, also den Hörerinnen und Hörern, gefallen. Wenn ihr uns mal ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das auch machen, per Mail oder WhatsApp. Unsere Mailadresse ist podcast@ruhrnachrichten.de. Und unsere Nummer bei WhatsApp ist die 02305 92 300. 92. Das ist zwar eine Festnetznummer, aber das klappt trotzdem. Wir hören uns dann hier hoffentlich nächsten Freitag. Bis dahin, Glück auf!